Hallo und herzlich willkommen zu mittlerweile Folge 5 müsste das sein von Zukunft Freiheit. Mein Name ist Sven Bentreu und mir gegenüber sitzt Colin Stamm.
Hi zusammen.
Und wir haben euch heute wieder ein aktuelles Thema mitgebracht und zwar geht's für uns ins Land der aufgehenden Sonne, das in der vergangenen Woche die erste Frau als Premierministerin gewählt hat. Und der wünschen wir heute natürlich ein besonders glückliches Händchen, denn sie trifft heute einen guten Freund dieses Podcasts, nämlich den Präsidenten der USA, Donald Trump. Und wie sie in die Position gekommen ist, Premierministerin zu werden und heute Donald Trump in Tokio begrüßen zu dürfen, da gibt euch Colin jetzt mal einen kurzen Überblick.
Genau, die Rede ist ja jetzt, wo wir gerade darüber reden, über Sanae Takaichi, die erste, wie du schon erwähnt hast, weibliche Premierministerin Japans. Was es schon mal gab, weibliche Kaiserin gab es schon mal, glaube ich, vor knapp 300 bis 400 Jahren, aber Premierministerin war es bisher noch nicht, ist Novum jetzt, gab es bisher noch nicht. Geboren ist sie 1961, sie ist also jetzt 64 Jahre alt, als Tochter eines Vaters, der in der Automobilbranche gearbeitet hat und eine Mutter, die Polizistin war. Und sie hat dann 1984 ihren Bachelor gemacht in Business Administration an der Kobe University, was vielleicht für den Kontext ganz wichtig ist. Sie hat weiterhin zu Hause gewohnt. Also sie ist nicht ausgezogen von zu Hause, sondern sie ist während ihres Studiums knapp 6 Stunden pro Tag gependelt. Was insofern ganz interessant ist, weil ihre Eltern gesagt haben, wenn du nicht zu Hause wohnst, sondern ausziehen willst, dann zahlen wir dir nicht deine Studiengebühren. Also schon ein sehr konservativer Haushalt, aus dem sie kommt. Nach ihrem Bachelor dann ist sie 1987 mit einem gesponserten Aufenthalt in die USA gegangen und zwar mit dem Matsushita Institute of Government and Management in die USA als Congressional Fellow der Demokraten im Kongress und hat da dann 2 Jahre gearbeitet, bevor sie wieder nach Japan zurückgekommen ist, um dort dann eine etwas andere Karriere erstmal einzuschlagen. Da hat sie sich nämlich einige Jahre, knapp 4 Jahre, im Bereich des TVs, des Fernsehens rumgetrieben, ist vor allem Politikanalystin gewesen, aber hat in vielen verschiedenen Fernsehformaten Auftritte wahrgenommen und dort entsprechend 4 Jahre ihr Geld mitverdient. Bevor sie dann, das ist vielleicht so für uns das besonders Interessante, dann 1993 das erste Mal kandidiert hat für das japanische Unterhaus, gewählt wurde und seitdem eigentlich bis auf eine kurze Unterbrechung zwischen 2003 bis 2005 dauerhaft im Unterhaus vertreten ist und wirklich schon verschiedenste Ministerämter innehatte, ja, auch in verschiedensten Regierungskoalitionen. Sie war schon Ministerin für Okinawa und die nördlichen Gebiete Japans. Sie war schon Wissenschaftsministerin. Sie war Innovationsministerin. Sie war Ministerin für Angelegenheiten der jungen Leute und für Geschlechtergerechtigkeit. Auch interessant, kommen wir bestimmt später nochmal drauf zurück. Und Ministerin für Ernährungssicherheit und kürzlich 22 bis 24 Ministerin für wirtschaftliche Sicherheit. Aber wir wollen vielleicht auch mal drüber reden, so ein bisschen, was ihre Person noch auszeichnet. Was hast du noch so, Sven, so interessante Fakten vielleicht auch über sie oder interessante Dinge, die unsere Zuhörer auf jeden Fall wissen sollten?
Ja, also sie wird ja jetzt, wenn in den Nachrichten berichtet wurde, ja oft als typisch konservative Politikerin beschrieben, oft verglichen mit Margaret Thatcher, die sie ja auch selber als eins ihrer politischen Vorbilder bezeichnet. Genauso wie Shinzo Abe, der auch sehr lange Premierminister in Japan war und unter dem sie ja auch Ministerin wurde und der sie ja auch gefördert hat. Gerade außenpolitisch wird sie ja auch eher als hawkisch beschrieben, also mit einem eher konservativen Ansatz. Trotzdem hat sie als Studentin beispielsweise auch als Schlagzeugerin in einer Heavy-Metal-Band gewirkt und gibt unter anderem Deep Purple und Iron Maiden als eine ihrer Lieblingsbands an. Außerdem habe ich jetzt auf Social Media auch schon einige Videos gesehen, wo sie sich sehr für japanische getunte Autos interessiert.
Ein Toyota Supra.
Fand ich das genau. Also die Leute, die sich damit auskennen. Das ist bei Politikern muss man natürlich auch immer ein bisschen sehen, dass das natürlich ein bisschen der eigenen Legendenbildung dient. Ne? Man ist nicht nur dieser konservative Politiker, sondern ich bin auch ein normaler Mensch. Ich habe auch Spaß und guck mal, wofür, was ich mich hier noch so begeistere.
Soll sie ein bisschen sympathischer rüberkommen lassen, ne? Klar.
Das, nichts, was Politiker in der Öffentlichkeit machen, ist ja erstmal reines Privatvergnügen. Aber wie du ja auch schon gerade angesprochen hattest, sie kommt aus einem mittelständischen Haushalt, also japanische Durchschnittsfamilie, würde ich mal sagen, hat trotzdem selber ihren Weg nach oben gefunden, also selber sich für diese Elite-Universität ja auch beworben und nebenbei noch mit Teilzeitjobs ihr Einkommen da ein bisschen aufgebessert und hat es dann eben über dieses Programm in die USA geschafft. Danach erst auch als TV-Moderatorin gewirkt, als sie wieder zurückkam. Und dann 1993 zum ersten Mal ins Unterhaus gewählt, also jetzt auch schon seit 30 Jahren in der Politik.
Sie ist aber, hat auch so einen gesunden Ehrgeiz. Vielleicht auch, würde man ihr so ein bisschen Opportunismus unterstellen. Wenn wir jetzt einmal zurückgehen auf, du hast ja gesagt, seit über 30 Jahren in der Politik, 93 das erste Mal ins Unterhaus gewählt. Dann damals noch als unabhängige Kandidatin, war sie nicht irgendeiner Partei angehörig. 3 Jahre später war die nächste Wahl, da ist sie wieder angetreten. Allerdings zusammen mit einer Parteineugründung, der New Frontier Party. Und es ging relativ schnell, ich glaube 2 Monate nach der Wahl, diese Partei, der sie da angehörte, die New Frontier Party, war relativ nicht sonderlich stark in den nationalen Wahlen gewesen. Und sie hat dann, ich nenne es mal, die Flucht nach vorne ergriffen und ist auf ein Angebot der Partei, der sie heute angehört, der LDP, der Liberaldemokratischen Partei, auf ein Angebot von denen zurückgekommen und hat 2 Monate nach der Wahl ihre Parteimitgliedschaft wechselt. Da könnte man ihr natürlich so ein bisschen Opportunismus vorwerfen vielleicht. Sie hat einfach ein Gespür, glaube ich, auch sehr dafür, wie man vielleicht auch ein bisschen leichter an Macht kommt, wie man seine Macht auch behält, und ist da nie zaghaft gewesen, wenn es darum ging, irgendwie auch ihre eigene politische Karriere entsprechend vorzubereiten oder eben den Weg dafür zu ebnen. Da scheint sie definitiv nicht so gewesen zu sein, dass sie da aus irgendwelchen moralischen Gewissensbissen dann Dinge nicht gemacht hätte, sondern ist wirklich proaktiv dann immer vorgegangen. Das ist vielleicht auch so ein Charakteristikum, was ihre Persönlichkeit auszeichnet, auch wenn wir später noch darauf zu sprechen kommen, was sie so für politische Forderungen dann hat. Das passt, glaube ich, ganz gut so in das Gesamtbild.
Ganz genau. Und jetzt ist sie quasi auf dem, vorläufigen Höhepunkt ihrer politischen Karriere, nämlich mit den letzten beiden Wahlen, einmal fürs Unterhaus und fürs Oberhaus, hat die regierende LDP, also die Liberaldemokratische Partei Japans, die ja seit, ich glaube, knapp 70 Jahren fast durchgängig mit kurzen Unterbrechungen immer den Premierminister in Japan gestellt hat, hat diese Wahlen verloren, zusammen mit dem Koalitionspartner Komeito. Und nach diesen Wahlen ist der aktuelle, oder der jetzt nicht mehr aktuelle, der Vorgänger-Premierminister zurückgetreten und hat damit den Weg freigemacht für Takeichi. Das war für sie jetzt der dritte Anlauf tatsächlich, Premierminister.
Das erinnert uns an wen, ne?
Das ist, gibt's gewisse Parallelen nach Deutschland. jetzt im dritten Anlauf ist sie eben Parteivorsitzende geworden. Und in Japan ist es eigentlich ein bisschen ähnlich zum Vereinigten Königreich, dass der oder die Vorsitzende der größten Fraktion auch Premierminister wird. Und damit war sie eigentlich gesetzt. Das war der 5. Oktober müsste das, nee, der 4. Oktober war das.
4. Oktober, ja.
Genau, 4. Oktober wurde sie Parteivorsitzende. Und danach ging es nochmal ein bisschen drunter und drüber. Jetzt haben wir ja knapp 3 Wochen später und in diesen 3 Wochen ist ja auch nochmal einiges passiert. Nämlich einmal, dass der Koalitionspartner Comeito die Koalition verlassen hat. Das hat ja verschiedene Gründe gehabt. Einmal, Comeito hat eben in den Wahlen auch stark verloren. Die LDP hatte so eine Art Spendenskandal. Also da wurden auch bestimmte Spenden nicht korrekt abgerechnet. Das hat da auch ein bisschen eben auf die Stimmung gedrückt. Und dazu kommt, dass sich Comeito, der Koalitionspartner bisher, eben als pazifistisches Korrektiv innerhalb der Regierung verstanden hat. Also die LDP würde eigentlich auch gerne schon länger ein bisschen mehr außenpolitisch anders auftreten, gerade mit der Bedrohungslage durch China. In Japan gibt es ja nur die sogenannten Selbstverteidigungskräfte. Ne, der eigenen Verfassung darf es ja keine richtige eigene Armee geben seit dem Zweiten Weltkrieg. Und das würde man eigentlich ganz gerne mal ändern. Da hat sich Comeito eigentlich immer gegen gewehrt, weil die eben als der pazifistische Partner da aufgetreten sind. Mit Takeshi an der Spitze hat man da gesehen, dass man diese Position deiner Regierung nicht weiter glaubhaft vertreten kann und hat sich dadurch deshalb eben dafür entschieden, die Koalition zu verlassen.
Genau. Ja, also es gab natürlich auch einige andere Skandale, ne, abseits auch vielleicht auch der außenpolitischen Differenzen, die diese beiden Parteien hatten, ist ja auch Takeishi immer durch auch einigermaßen provokante Aktionen aufgefallen. Sie versteht sich ja selbst neben dem, was wir schon erwähnt haben, so ein bisschen als neben dieser Rolle als eiserner Lady von Japan, also in Anlehnung an Margaret Thatcher, auch als eine politische Erbin von Shinzo Abe, der auch nationalistisch unterwegs war. Und auch er hat öfters, genauso wie sie, vor allem in Bezug auf die Geschichte Japans und die Rolle dieses Landes im Zweiten Weltkrieg immer Sachen gemacht oder bestimmte politische Gesten gezeigt, die jetzt nicht für Wohlwollen vor allem von asiatischen Nachbarländern wie China und Südkorea ja gesorgt haben. Da ging es vor allem um den Besuch des Yasukuni-Schreins, der in Tokio selber steht. Das ist eine Gedenkstätte für gefallene Soldaten des Landes im Rahmen des Zweiten Weltkrieges, aber eben auch ein Ort, wo Kriegsverbrecher der höchsten Ordnung mitunter geehrt werden. Von daher hat dieser Schrein schon immer eine sehr arbiträre Bedeutung in der Geschichte und auch in der politischen Landschaft Japans, weil ein Besuch dieses Ortes immer als Provokation direkt verstanden wird von den Nachbarländern, die ja vor allem unter Japan als Kolonialmacht und eben seiner Aggressionen im Zweiten Weltkrieg sehr stark gelitten haben. Sie hat diesen Ort öfters auch besucht, was ihr Vorgänger zum Beispiel nicht gemacht hat. Das wurde auch schon direkt nach ihrer Wahl von Südkorea und China, ja, die Wahl von ihr wurde jetzt nicht so positiv aufgenommen, insbesondere vor dem Hintergrund solcher politischer Aktionen. Und das ist natürlich auch eine Sache, die vor allem auch Comeito sauer aufgestoßen ist. Ja, an diese politische Figur, die wieder sehr nationalistisch, in vielen Dingen auch teils revisionistisch orientiert ist und auch mit der Erinnerungskultur Japans bricht, ja, in vielerlei Hinsicht.
Naja, ob man in Japan von einer Erinnerungskultur sprechen kann, würde ich auch ein Stück weit in Frage stellen, also zumindest nicht vergleichbar mit der, die wir in Deutschland haben. Nachdem der Koalitionspartner eben die Koalition verlassen hat, sah es auch erst kurz danach aus, als ob es eine ganz neue Koalition geben könnte. Da haben sich nämlich nochmal 3 Oppositionsparteien zu Gesprächen getroffen. Eine davon hat dann aber gesagt, nee, das machen wir nicht. Dazu muss man auch sagen, diese 3 Oppositionsparteien hätten auch keine Mehrheit gehabt. der Koalitionspartner, der da aus den Gesprächen aber ausgestiegen ist und sich dann doch mit der LDP zusammengetan hat. Das ist die Nippon Ishin no Kai. Die hat sich nämlich jetzt doch dazu durchgerungen, zusammen mit der LDP eine Regierung zu bilden, allerdings auch eine Minderheitsregierung. Also wir haben einmal im Unterhaus, da fehlen ein paar Sitze, im Oberhaus auch. Trotzdem hat man sich da eben auf eine Zusammenarbeit verständigt. In Japan ist es nämlich so, bei der Wahl zum Premierminister, wenn es in den ersten zwei Wahlgängen da keine absolute Mehrheit gibt, dann wird trotzdem derjenige Premierminister mit der relativen Mehrheit. Also da kommt man trotzdem eben relativ zügig dann zu einem Ergebnis. Genau, worauf man sich da jetzt in der Koalitionsvereinbarung geeinigt hat, das sind verschiedene Dinge. Einmal möchte man die Mehrwertsteuer auf Lebensmittel für 2 Jahre streichen. Die Sozialausgaben sollen auch gekürzt werden. Das sind vor allem Anliegen der Ishin-Partei, die auch versucht, sich als antibürokratische Partei ein Stück weit zu positionieren. Also die wollen auch einmal die Sitze im Unterhaus reduzieren. Die möchten eben auch nochmal, dass es so eine Art zweite Unterhauptstadt gibt. Also Tokio, da ist ja sehr viel Macht konzentriert. Jetzt möchte man darauf hinwirken, dass Osaka eben zu so einer Art Unterhauptstadt gemacht wird. Ne? Also Hintergrund ist ja auch zum Beispiel, Tokio liegt ja auch in einer Erdbebenregion. Also wenn es da mal eine größere Katastrophe gibt, dann braucht man ja trotzdem noch eine handelsfähige Regierung.
So wie eigentlich ja gesamt Japan. Also ist ja als kleiner Sidefact, nehmen wir das Land auch mit den meisten Erdbeben weltweit. Es liegt halt einfach auf dem pazifischen Feuerring. Und zu der Sache mit Osaka, ich meine mich zu erinnern, das ist jetzt wieder Thema, aber es war schon mal Thema und da wurde es eigentlich abgelehnt. Und ich glaube, das ist jetzt quasi der zweite Anlauf, das zu etablieren, weil ich hatte gelesen, dass es schon mal auf dem Programm stand, genau sowas. Und das ist dann einmal abgelehnt worden. Das heißt, vielleicht wird es jetzt was, who knows. Im ersten Versuch hat es schon mal nichts gegeben, ne? In einer anderen Konstellation natürlich, aber ja.
Ja, genau. Also man kann schon sagen, dass sich die Partei da eben schon ein bisschen als, ein Stück weit libertäre Partei positionieren möchte. Also kleinere Zentralregierung, Abbau von Effizienzen, das sind eben da die Anliegen, die man da versucht eben in die Koalitionen reinzubringen. Und eben im Bereich der Außenpolitik ist man sich da auch wesentlich näher. Zum Beispiel, dass man jetzt die Militärausgaben auf ein 2%-Ziel hebt. Das wird in den nächsten Jahren kommen. Man möchte jetzt Mittelstreckenraketen anschaffen. Also da findet jetzt auch eine gewisse Beschleunigung der Umkehr in der Sicherheitspolitik statt.
Genau, das sind so Sachen, die sie miteinander vereinbart haben, wobei auch ja die Frage ist, zum Beispiel die Ishin-Partei als eine sehr rechtskonservative, ich würde jetzt vielleicht könnte sagen, ultrakonservativ will ich nicht sagen, aber eine sehr rechtskonservative Partei, die auch sehr fiskalpolitisch sehr restriktiv auftritt, in vielen Dingen dann so ein bisschen Takaishi zuwiderläuft. Ja? Deswegen, da ist dann die Frage, wie lange hält das überhaupt? Und da kann man jetzt, glaube ich, einmal ganz kurz noch so ein bisschen auf Sie nochmal zurückkommen, was denn eigentlich Ihre Positionen sind. Also wenn wir jetzt eine Takaishi pur Regierung hätten in Japan, was würde das denn bedeuten? Also sie ist ja auch eine Figur, die sogenannte Abenomics-Strategie ja verfolgt. Das ist in Anlehnung an Shinzo Abe, ihr auch politisches Idol, die Strategie, dass man lockere fiskalpolitische Regeln hat, um die Wirtschaft anzukurbeln. Also auch Staatskonsum versteht sie als Mittel zur Steigerung der Wirtschaftskraft. Das ist so eine Sache, die ihr wirklich ein Herzensanliegen ist. Ja, sie möchte Investitionen fördern, sie möchte Haushalte erleichtern. Also fördert oder strebt jetzt keine restriktive Fiskalpolitik an, bei einem Land, was man so nebenbei gesagt schon 135% Verschuldungsquote verglichen mit dem Bruttoinlandsprodukt bereits jetzt schon hat. Sie versteht das als eine Art, dass die Wirtschaft halt vor Ort zu stärken, die über die letzten Jahre auch viel unter Deflation gelitten hat und unter der alternden Bevölkerung. Und da kommen wir direkt zum zweiten Kernthema, was sie hat, auch Migration. Also ähnlich wie in Europa sind viele extreme Parteien in Japan auf dem Vormarsch gewesen, eher viele kleine Splitterparteien. Und sie hat versucht, das aufzunehmen und auch wirklich Stimmung, teils könnte man sagen, gegen Ausländer, auch gegen ausländische Touristen gemacht. Sie hat zum Beispiel gesagt, gebürtig kommt sie aus Nara. Ist Nara richtig? Ich glaube ja, oder? Genau, Nara, aus der Präfektur Nara. Dass dort Touristen, ausländische Touristen, Hirsche getreten hätten. Und lokale Behörden und die Medien haben keine Beweise dafür. Sie konnte das selber auch nicht belegen. Ihre Aussage, woher sie denn diese Aussage hätte, war dann ja, sie hätte die auf ihre eigene Weise eingeholt. Also auch schon wieder so ein bisschen Donald Trump-like. Ne? Wir erinnern uns an, ne? They're eating the cats and dogs of the people that live there. Und also auch schon wieder sehr, sehr absurd, was sie da dann so ein bisschen behauptet hat, weil es eigentlich keine Beweise dafür gab. Und sie will halt eine restriktive Politik gegenüber Leuten, die nach Japan kommen. Jetzt muss man sagen, Japan hat eigentlich sowas wie irreguläre Migration, wie auch immer man es nennen will, sowas, was in Deutschland oft diskutiert wird und in anderen europäischen Staaten, gibt es eigentlich in Japan fast überhaupt nicht. Der Großteil, knapp 97,5% aller Einwohner Japans sind ethnisch japanisch. Das heißt, man hat effektiv wirklich nur 2,5% der Leute, die in Japan wohnen, die eigentlich aus einem anderen Land ursprünglich stammen. Und dieses Land hat eigentlich, wenn man das mit europäischem Auge sieht, nicht wirklich ein Problem oder eine Herausforderung in der Migration, sondern eher im Gegenteil. Das ist halt ein Land, was noch viel stärker von der demografischen Entwicklung betroffen ist als unser Land. Und dass sie da so ein bisschen Werbung und Stimmung gegen Migration macht, ist auch wieder, man springt auf den Zug auf gegen kleine Splitterparteien. Aber es ist halt die Frage, ne, wie, ob das nicht ein Schuss in den Ofen ist oder vielleicht auch zurückfeuert, weil sie damit so ein bisschen auch ihrer Wirtschaftspolitik schadet. Also wirklich sehr interessante Politik, die sie so zu fahren versucht, weil es jetzt nicht verspricht, dass im nächsten Jahr in Japan wieder zu einem Land wird, was wirtschafts-, finanzpolitisch auch Stabilität garantiert, ja, gerade in Gesamtkonstellation halt mit der Alterung der Bevölkerung, mit der Wirtschaftslage in diesem Land. So interessant, was sie so an Vorschlägen zu bieten hat, ne? Also, und es ähnelt in vielen Dingen, was man vielleicht von etwas rechteren Kräften auch in Europa kennt, was sie so vorschlägt. Also es ist uns, ja, wir kennen so ähnliche Züge ja schon von unseren Nachbarn teils.
Ja, ist natürlich ganz spannend, dass man da gewisse Parallelen auch zu westlichen Demokratien ein Stück weit sieht. Eben zum Beispiel, dass Einwanderung da auch plötzlich eben ein zentrales Thema ist. Wobei, wie du schon meintest, ne, Japan ist jetzt nicht dafür bekannt, ein großes Einwanderungsland zu sein.
Ja.
Aber eben in den letzten Jahren hat ja da eben zum Beispiel auch die populistische Sanseito-Partei mit dem Slogan Japan für Japaner eben auch Erfolge erzielt. Ne? Also die verfügen ja jetzt über 14 Sitze im Oberhaus. Und wie wir ja gerade schon festgestellt haben, wir haben ja immer noch eine Minderheitsregierung. Das heißt, man braucht auch hier und da mal Stimmen von anderen Parteien. Und insofern ist es wahrscheinlich auch schon politisches Kalkül, da ein Stück weit sich da schon mal ein paar Freunde zu machen.
Man muss natürlich was sagen zu den 14 Sitzen. Also das Gesamtoberhaus hat 248 Sitze. Ne? Das ist jetzt nicht so, als wenn sie 14% stellen. Das ist eigentlich relativ klein. Ne? Deswegen sind Splittergruppen, aber die Bedeutung ist jetzt nicht so groß, wie wir das vielleicht aus europäischen Ländern kennen.
Ne? Genau, aber dadurch, dass wir eben jetzt eben eine Minderheitsregierung haben, wo nur wenige Sitze fehlen für die Mehrheit, da ist man eben immer mal wieder darauf angewiesen, auf eben solche Partner. Genau, ja, also generell ist das Thema Migration natürlich für Japan schon zentral. Also einerseits ist es eine alternde Gesellschaft, schlimmer als bei uns. Und die Wirtschaft wird auch darauf angewiesen sein, Leute aus dem Ausland zu haben. Da ist der Druck aus der Wirtschaft auch eigentlich relativ groß, eben da nicht zu restriktiv eben in diesen Policies eben zu sein. Also da würde ich erst nochmal abwarten, um das später zu beurteilen, wie sie dann jetzt tatsächlich als wirtschaftsnahe Politikerin dann auch tatsächlich sich aufstellt. Zumal das jetzt ja auch nicht unbedingt ein zentrales Anliegen ihres Koalitionspartners ist. Genau, aber ansonsten, wir hatten ja gerade auch schon mal so ein bisschen über das Thema erste Frau gesprochen und wie sieht's da denn jetzt gesellschaftlich eigentlich aus? Es ist ja schon ein sehr konservatives Land. Ja. Sie hatte vor ihrer Wahl auch eigentlich angekündigt, ja, sie versucht auf 50% Frauen im Kabinett zu kommen. Das hat jetzt ganz knapp nicht funktioniert. Ne? Sie sind jetzt nur 2 geworden. Aber auch da.
Ich glaube, wie viel sind es insgesamt? 14 oder so?
Ungefähr sowas in die Richtung, genau. Aber auch da muss man eben sagen, ne, sie muss ja als Premierministerin auch eben die verschiedenen Strömungen in ihrer eigenen Partei mit einbinden. Ne, also man kann natürlich sich das Ziel setzen, diese 50% zu erreichen, aber die politischen Zwänge sind dann natürlich so, dass man bestimmte Leute eben reinholen muss aus bestimmten Strömungen. Und wenn das nun mal leider alles nur Männer sind, ne, dann ist das Grundproblem ja einfach, dass es eine Überrepräsentanz an den Männern gibt.
Das ist genau das. Wenn man jetzt drüber redet, ist es an sich wenig, aber die Frage ist, in Japan traditionell, Politik ist sehr noch viel, viel stärker als in fast allen westlichen Industrienationen, die ich kenne, viel stärker von Männern dominiert. Also wenn es um Gender Equality geht, um Geschlechtergerechtigkeit, dann rangiert Japan immer relativ weit hinten im Feld, unter den Industrienationen eigentlich immer mit auf den letzten Plätzen. Ne? Das ist sehr extrem, weil das ein sehr konservativ, wirklich starres Gesellschaftsbild ist und entsprechend wenig Frauen finden sich halt auch in der Politik wieder. Von daher sind 2 Frauen wahrscheinlich proportional zu dem, was ihre Partei halt auch an Frauen als Mitglieder hat, spricht natürlich jetzt trotzdem nicht dafür, dass sie die große Reformerin als weibliche Premierministerin sein wird, ja. Es ist ein Novum, es wird quasi als etwas Tolles verstanden, dass jetzt einmal eine Frau Premierministerin ist, aber den großen Wandel in Japan, dass dort jetzt auch vielleicht die Stellung der Frau oder Frauen deutlich gleichgestellter dem Mann sind, sieht man nicht. Sie hat zwar versprochen, zum Beispiel, also das ist so ein bisschen widersprüchlich auch. Also auf der einen Seite steht dieses Politische, wo sie auch sagt, zum Beispiel sollen Paare, die heiraten, weiterhin den gleichen Nachnamen tragen, was meistens impliziert, dass die Frau ihren Nachnamen abgibt. Solche Dinge, ja. Oder dass beide Geschlechter gleich viel verdienen würden in der Wirtschaft. Ja, das würde ja das traditionelle Familienbild zerstören, wenn dann sowohl Frauen als auch Männer gleich viel verdienen, weil das würde dann die Aufteilung der Familienarbeit, wie auch immer, stören. Also das ist wirklich vom Gesellschaftsbild her sehr konservativ und sehr verhärtete alte Strukturen. Der anderen Seite geht sie persönlich sehr liberal auch in einigen Dingen damit um. Sie hat sehr offen über ihre Wechseljahre berichtet, öffentlich, was eigentlich so in Japan auch nicht üblich ist. Sie hat dafür geworben, dass es mehr Aufklärungsprogramme über die Gesundheit von Mädchen und Frauen in Japan gibt, vor allem für Männer, damit man besser auf die Probleme von Frauen eingehen kann. Also so ihre persönlichen, auch ihre persönliche Haltung und das, was sie jetzt politisch dann umsetzt, widerspricht sich manchmal auch schon. Du hast es angesprochen, sie muss verschiedene politische Strömungen in der LDP vereinen. Das ist aber eine Sache, die besonders stark auffällt, ne? Also diese Kontraste, die auch teilt sie als Person mit persönlichen Haltungen, mit der politischen Person, die sie ist, einherbringt und was das für Konflikte auch schon an sich direkt am Anfang ihrer Regierungszeit birgt.
Ja, genau. Also gerade bei den verschiedenen Strömungen innerhalb der LDP, also sie gehört ja selber zu den eher Hardlinern, die auch sagen, dass ein Grund für den Verlust von Wählerstimmen der LDP darin liegt, dass man eben seinen konservativen Kern ein Stück weit verloren hat. Na, also da, ja, vielleicht noch ja. Eine Parallele zu Friedrich Merz für in seiner Analyse der CDU.
Die beiden werden ein gutes Gespräch haben. Ich habe da ein gutes Gefühl.
Ja, definitiv. Genau, also da wird man halt auch sehen, ob sie da jetzt mit ihrem Kurs dann rechtere Wähler wieder zurückgewinnen wird. Was in der Regel ja dann auch mit einem Verlust von Wählern aus der Mitte heraus meistens einhergeht. Ne? Das kennen wir ja aus Europa. Ja, genau. Aber wie du schon meintest, es gibt da halt schon einige Gegensätze, die diese Person in sich ein Stück weit auch vereint. Man muss natürlich auch immer sehen, auch wenn sie bestimmte Ansichten hat, auch privat, als Politikerin ist man natürlich immer ein Stück weit den allgemeinen Bedingungen unterworfen, dass sie gerade in einer eher konservativen Partei nicht die Ultrafeministin als Premierministerin wird. Das muss halt klar sein, aber sie kann ja zumindest, ist es ja erstmal ein Schritt, dass sie diese Vorbildfunktion überhaupt einnimmt. Ne? Also schaut mal, als Frau kann man auch Premierministerin werden. Ja. Das ist ja auch ein bisschen die Diskussion, die wir über Angela Merkel immer geführt haben. Hat sie denn genug für Frauen gemacht oder für den Feminismus? Aber allein, dass sie ja da ist, hat ja schon einen erheblichen Mehrwert, dass sie ihre Perspektive als Frau ja auch ein Stück weit einbringt.
Ne? Sie ja auch aufgrund ihrer Haltung vielfach wirklich von einigen anderen Politikern und ehemaligen Kollegen ja kritisiert wird. Also besonders extremes Beispiel ist der Ex-Premier Kishida, der sie mal einfach aufgrund vieler radikaler, veralteter gesellschaftspolitischer Haltungen vielleicht, die sehr konservativ sind, der Besuch dieses Schreins in Tokio und viele andere Dinge mal als Taliban Takaishi bezeichnet hat. Sehr radikaler Ton jetzt, aber zeigt eigentlich, wie polarisierend sie auch als Figur im politischen Leben auch in einem Land ist, was an sich generell schon sehr konservativ ist. Ja, also selbst für die konservative Elite Japans ist sie schon in einigen Dingen vergleichsweise sehr extrem, weil sie noch nicht mal nur dafür steht, den Status quo zu bewahren, sondern in einigen Dingen auch Dinge zurückzudrehen. Und das ist halt was an ihrer Person sehr stark auffällt. Im Vorfeld, auch vor ihrer Wahl, hatte man eigentlich erwartet, dass ihr Kontrahent um den Sitz, um den Parteivorsitz, der ehemalige Agrarminister, in der Partei gewinnt. Darauf hatte sich eigentlich Wirtschaft schon eingestellt und dann hat auf einmal sie gewonnen. Das hat dann an den Märkten dazu geführt, dass erstmal der japanische Aktienindex durch die Decke gegangen ist, aber der Yen und die Staatsanleihen auf einmal wirklich in den Keller gegangen sind. Ja, also die Rendite der japanischen Staatsanleihen ist erstmal stark gestiegen. Auf einmal hatte man Zinsen von über 3,5%, weil man weiß, wie ihre fiskalpolitische Haltung auch ist. Ja, und das hat wirklich zu einem kurzzeitigen Beben so auf wirtschaftspolitischer Ebene geführt. Aber weil sie halt eben in vielen Positionen auch wirklich für radikal, nicht im schlechten Sinn, aber erstmal radikal an sich einfach nur deskriptiv beschreiben, für wirklich starke Umbrüche steht oder für wirklich harsche politische Dinge, die sie straightforward durchsetzen will. Ich meine, wir haben über ihre politische Karriere gesprochen, dass sie da nicht sonderlich zaghaft war. Ich glaube auch nicht, dass sie in Zukunft auch in Koalition mit der Ishin-Partei sehr zaghaft sein wird, da ihre eigenen politischen Vorstellungen durchzubringen. Deswegen ist schon immer die Spekulation, ja, wie lange hält diese Koalition schon? Wir könnten ja mal eine Wette aufmachen, wie damals mit Liz Truss, die ja gegen Ladkopf angetreten ist, wie lange diese Koalition hält. Japan hatte in den letzten, drei oder vier unterschiedliche Regierungen oder Premierminister. Also diese politische Instabilität wird sie jetzt nicht beseitigen. Es ist eher eine Person, die das nochmal deutlich verstärkt, diese Instabilität, die gerade in Japan halt herrscht. Also gerade wenn man sich die gesamtpolitische Lage nochmal anguckt.
Zumal vom Koalitionspartner sitzt ja auch niemand mit am Kabinettstisch tatsächlich. Also diese Koalitionsvereinbarung wurde zwar geschlossen, also die Unterstützung gibt es eben im Unter- und Oberhaus, aber in der Regierung sitzt da niemand. Stattdessen gibt es eben so eine Art Beratungsgremium auf Arbeitsebene, das eingerichtet wurde, um eben über bestimmte Policies zu sprechen. Und der Vorsitzende der Ishin-Partei wurde eben zum Berater der Premierministerin berufen. Und über so ein Modell versucht man da eben jetzt diese Koalition mit Leben zu füllen. Ja, ich find's spannend, was da innenpolitisch dann jetzt so passieren wird. Ich muss sagen, ich bin auch nicht genug Experte in japanischer Innenpolitik, um es vernünftig bewerten zu können.
Wir reden ja primär über Außenpolitik, ne? Genau. Also das ist ja unsere Domäne jetzt hier.
Genau, da kommen wir jetzt auch gleich zu. Vorher vielleicht dann ein kurzer Hinweis. Wenn euch das interessiert, wie Japan da politisch eigentlich funktioniert, wir verlinken euch da mal was noch in der Folgenbeschreibung. Da könnt ihr das euch nochmal ein bisschen näher zu Gemüte fühlen. Genau, ja, Außenpolitik für unsere frisch gekürte Premierministerin ging es direkt auf den ersten Staatsbesuch, nämlich nach Malaysia, wo auch in diesen Tagen der ASEAN-Gipfel stattfindet. ASEAN, vielleicht da kurz zur Erklärung, das ist der Verbund der südostasiatischen Länder, also Vietnam, Thailand, Malaysia, Philippinen, was da eben in diesem Raum alles ist. Japan ist da selber nicht Mitglied, aber war eben auch dort zu Besuch, um sich eben da mit den Staatsoberhäuptern auszutauschen, denn da gibt es natürlich auch eine ähnliche Interessenslage, gerade außenpolitisch. Magst du mal da kurz zwei, drei Worte zu sagen?
Ja, also Takaishi selbst hat oft auch von einem sogenannten trilateralen Bündnis oder einem trilateralen Bündnis Interesse gezeigt. Also sie ist sehr zugeneigt auch den USA und mit Südkorea, weil sie sich, glaube ich, auch im Verbund mit den ASEAN-Staaten auch als so eine Art Gegenwall oder als wirklich als Fels in der Brandung sieht, wenn es darum geht, quasi den chinesischen Anspruch im Indopazifik einzuhegen. Deswegen verbündet sie sich da eben halt mit den ASEAN-Staaten bei allen Kontroversen, die sie innenpolitisch auch nach außen erzeugt, ist sie außenpolitisch sehr an dem Erhalt der, man würde es vielleicht internationalen Ordnung nennen, interessiert und macht das noch deutlich stärker als ihr Vorgänger jetzt. Hat das auch offen bekundet. Jetzt dieser Tage, wo wir aufnehmen, ist Donald Trump auch zu Besuch. Ich gehe mal davon aus, dass die beiden sehr stark darauf pochen werden, auf ihre Kooperation zusammen. In Japan selbst sind 60.000 US-Militärs stationiert, viel Marine, viel von der Air Force. Dieses Land kooperiert oder ist jetzt mittlerweile, hat die Kooperation mit den ASEAN-Staaten, mit Philippinen, etlichen Anrainerstaaten, mit Südkorea ausgebaut, einfach auf der eigenen Sicherheit wegen. Ja, sie fühlen sich selbst bedroht von China und Nordkorea, und diese gesamtpolitische Gemengelage gerade in der Außenpolitik verleitet halt jetzt auch Japan dazu, mit Ländern zu kooperieren, mit denen sie vorher nicht so viel zu tun gehabt haben. Mit Australien kooperieren sie jetzt auch vermehrt. Das heißt, sie bilden so ein bisschen Art, so einen indopazifischen Block gegen China. Taiwan hat ja, ich habe es eben schon mal so ein bisschen angeteasert, auch die Wahl von ihr zum Beispiel begrüßt, als eine Verfechterin Taiwans quasi, weil sie sich für die Unabhängigkeit Taiwans stark macht. Das heißt, man sieht in ihr so eine Art Bollwerk, was sich jetzt damit in Japan auch wieder aufgetan hat, gegen chinesische Vorherrschaftsansprüche im Indopazifikraum, in dem südchinesischen Meer, was, glaube ich, für die weitere außenpolitische Entwicklung in diesem Setting vor Ort sehr entscheidend sein wird, wenn es darum geht, vielleicht auch chinesische Herrschafts- und Machtansprüche einzuhegen.
Genau, also gerade dadurch, dass man also eine erhöhte Bedrohungslage, also sowohl im südchinesischen Meer als auch im ostchinesischen Meer durch China wahrnimmt, versuchen dann natürlich alle Partner ein Stück weit auch einen gewissen Schulterschluss zu signalisieren, dass man da zumindest sicherheitspolitisch näher zusammenrückt. Eben, wie du es gerade schon angesprochen hast, da versucht man vor allem die USA auch weiterhin an Bord zu halten. Ne, man weiß ja, Donald Trump ist nicht der zuverlässigste, wenn es darum geht, bestimmte Zusagen zu treffen. Aber genau, gerade beim Treffen heute wird sich ja nochmal zeigen, wie eng das Verhältnis ist. Ich glaube, wenn ihr da draußen diese Folge hört, dann ist ja schon Mittwoch. Wir haben heute Montag. Dann wisst ihr wahrscheinlich schon mehr als wir gerade. Aber im Vorfeld wurde ja jetzt schon viel darüber gesprochen, dass das Verhältnis erstmal wahrscheinlich gut sein wird. Ne? Einmal dadurch, dass Donald Trump sich ja auch schon positiv über Takaishi geäußert hat. Takaishi war ja auch quasi gefördert von Shinzo Abe, der ja ein sehr guter Freund von Donald Trump war. Die haben ja sehr, sehr gut gebondet über Golf, Steak und Sumo-Ringen.
Die Dinge, die zählen im politischen Leben.
Genau. Und jetzt gibt's natürlich da auch ein paar Punkte, an denen es knirscht. Bei Donald Trump ist es wie immer das Thema Autos. Er hat sich darüber beschwert, dass in Japan zu wenig Autos, US-amerikanische Autos fahren.
Ja, wie weltweit, egal wo.
Das ist ja absolut. Da hat man jetzt wohl schon überlegt, dass man da ein bisschen auf die USA zugeht und ein paar von diesen etwas zu großen US-Autos einfach kauft.
Die überhaupt nicht auf japanische Straßen passen.
Absolut.
Ne?
Also ne, wer japanische Autos in Japan mal gesehen hat, weiß, das fittet nicht so ganz. aber genau, das ist, was man eben so tut zur Befriedigung des Donald Trumps.
Zur Bündnispflege.
Genau, ich fand es auch ganz spannend, was als mögliches Gastgeschenk gehandelt wurde, nämlich einmal ein Golfschläger, mit dem Shinzo Abe mal gespielt hat und dazu ein paar vergoldete Golfbälle.
Mit Gold kann man ihm schmeicheln. Ich meine, er hat das halb
Gold
weiße
und Golf,
Haus vergoldet.
Genau. Da muss man schon sagen, da wissen die Japaner, ja, da wissen die Japaner, wie man die Interessen Donald Trumps gut auf einen Nenner bringt.
Auf jeden Fall.
Aber nichtsdestotrotz bleiben die USA ja nicht der einzige Partner, wie wir gerade schon gesprochen haben. Einmal sowohl mit den ASEAN-Staaten versucht man da auch nochmal enger zusammenzukommen. Aber auch mit Taiwan zum Beispiel. Da hat man schon von Takaichi gehört, dass man da eine Art sicherheitspolitisches Bündnis auf den Weg bringen möchte. Also auch eine engere Kooperation mit Taiwan zusammen. Als Absicherung gegen eine mögliche Invasion durch China. Dann hattest du auch gerade schon einmal das Thema Indo-Pazifik angesprochen. Das ist nämlich ganz spannend. Geht nämlich auch auf eine Initiative von Shinzo Abe zurück. Ich glaube 2016, da hat er nämlich auch zum ersten Mal im indischen Parlament darüber gesprochen, dass es ja den sogenannten indopazifischen Raum gibt. Also alles vom Indischen Ozean bis Pazifikraum. Als eine große Wirtschaftsregion, die es in seiner Freiheit zu schützen gilt. Da versucht man natürlich auch, Länder wie Indien mit an Bord zu holen, um möglichst viel Gewicht gegenüber China zu haben.
Sie hat sich ja auch, du hattest es erwähnt, Japan hat ja nur diese Selbstverteidigungskräfte, oder wie heißen sie nochmal? Komm grad nicht drauf.
Ja, Selbstverteidigungskräfte müssen es.
Genau, Selbstverteidigung. Japan hat ja, wie du schon gesagt hast, nur die Selbstverteidigungskräfte. Jetzt über die letzten Jahre halt vermehrt eine Diskussion laut geworden. Das ist, ich glaube, Artikel 9 in ihrer Verfassung, die seit 1947 in Kraft ist. Nie wurde da irgendwie was groß dran geändert, die dieses Land eigentlich zum Pazifismus mehr oder minder verpflichtet, abzuschaffen oder zu ändern zumindest. Sie hat, nachdem bereits 2022 der Wehretat auf knapp umgerechnet 46 Milliarden Euro oder halt eben 8 Billionen Yen gestiegen ist und damit quasi um ein Viertel im Vergleich zu 2021 versprochen, dass jetzt das 2%-Ziel, was die NATO auch hat, wozu sich auch Japan verpflichtet hat, zu erreichen, zwar schon im März kommenden Jahres, anstatt wie es vorher vorgesehen war, 2027. Also das ist so ein bisschen das Commitment, was sie jetzt auch zeigt, dass sie wirklich willens ist, mit den anderen Staaten auch militärisch entsprechend Stärke und Präsenz zu zeigen, um da entsprechend auch Gegenwehr zu demonstrieren, dass man eben nicht sich einschüchtern lässt von dem großen Nachbarn, der natürlich auch mit Quantität in vielen Dingen Druck und Einfluss ausübt auf die vor allem viel kleineren Nachbarstaaten. Ja? Und das ist wirklich, ich glaube, ein sehr starkes Commitment gerade für diese Region. Denn unabhängig von Donald Trump zeigt das ja, dass auch diese Region auch autonom, die arbeiten sehr gut zusammen, die Länder der ASEAN-Staaten mit Japan zusammen, mit Südkorea, entsprechend gemeinsam Stärke zu demonstrieren, ne? Weil die Länder einzeln kaum eine Chance hätten, irgendwas zu erreichen, aber jetzt zusammen auch mit in dem Bewusstsein, dass sie sich um ihre eigene Sicherheit dort sorgen müssen, ich glaube, sehr gut aufgestellt sind für etwaige Auseinandersetzungen, wo wir hoffen, dass sie nicht kommen, aber die, glaube ich, alle gewillt sind, so ihre Freiheit dort zu verteidigen.
Ja, das bleibt auf jeden Fall sehr spannend, wie es in der Region weitergeht. Ich bin vor allem gespannt, was jetzt so beim Treffen mit Trump rauskommt. Kann man sich da einigen, gerade beim Thema Handel, ne? Weil Japan möchte ja seine Industrien schützen. Wir haben ja vorhin auch schon drüber gesprochen. Es ist natürlich eine schwierige Situation, auch da vor Ort. Die Wirtschaft stagniert ja auch. die USA wollen mehr Marktzugang für amerikanische Produkte. Japan erhöht schon seine Verteidigungsausgaben auf 2%. Trump will natürlich 5%. Da bleibt es auf jeden Fall auch spannend, was daraus kommt. Und dann finde ich auch vor allem sehr spannend, wie du gleich auf meine drei Schätzfragen reagieren wirst. Ich habe dir nämlich nochmal was mitgebracht. Eine ist gar keine Schätzfrage, sondern eine ist es wahr oder ist es falsch Frage. Aber ich fange mal mit
super.
Den
beiden. 50-50%. 50-50 Chance, dass man ins Klo greift. Das ist immer besonders gut. Das ist noch schlimmer als eine Schätzfrage.
Ich fange mal mit den Schätzfragen an. Zur Einstimmung. Genau, und zwar, erste Frage. Wir haben viel jetzt über die veränderte Koalition gesprochen. Also nach wie vielen Jahren? 35 Jahren? Gibt es zum ersten Mal einen Wechsel?
Ab 1996.
Okay.
Das erste Mal durchgängig jetzt.
Nach 26 Jahren gibt es zum ersten Mal einen Wechsel im Koalitionspartner. Schätzfrage, wie hoch ist in der japanischen Bevölkerung die Zustimmung für diese Koalition?
Ich meine, irgendwas mit Ablehnung gelesen zu haben oder das Misstrauen in Politik, dass das irgendwie 52% oder so beträgt. Also umgekehrt müsste irgendwie das Vertrauen 48% betragen, aber ob das das gleiche ist wie das Vertrauen in diese Koalition an sich, wage ich jetzt mal zu bezweifeln. Aber ich hätte jetzt gesagt, in die Koalition 35%. Ich glaube nicht, die Japaner sind an sich sehr skeptisch auch gegenüber Politik aufgrund ihrer Erfahrung aus den letzten Jahren, aber
das ist wirklich sehr gut. Tatsächlich, die Zustimmung liegt bei 35-40%.
Bam! Boah, richtig. Ja, direkt ins Schwarze. Stark. Hören wir bitte auf. Ja, es wird nicht mehr besser. Also.
Genau, dann haben wir auch, dann kommen wir mal zur zweiten Frage. Achso, übrigens, die Zustimmung für die alte Koalition lag bei 45-50%.
Sieht schon rosig aus,
aber
am Anfang.
Auch nicht so groß. Ne?
Ja gut, aber wir sind ja noch am Anfang. Ne? Also es kann noch schlechter werden.
Es kann noch schlechter werden. Das ist, da ist noch Luft nach unten. kommen wir zur zweiten Schätzfrage. Wir haben gerade schon mal darüber gesprochen, dass Japan ja eine sehr konservative Gesellschaft ist, wo die Politik noch sehr stark von Männern geprägt ist. Ne? Zwei Personen, also zwei Frauen im Kabinett, 15% Frauen im Unterhaus. Wo liegt denn Japan beim Gender Equality Index? Von 148 Ländern. Auf welchem Platz?
Ich glaube 116.
Das ist ja auch sehr gut. Und 18 ist es tatsächlich, aber da hast du sehr
das
gut recherchiert.
Das habe ich gelesen. Wow. Das habe ich vorher gelesen irgendwo. Sie schneiden insgesamt ja sehr schlecht bei solchen Dingen ab. Dabei auch das Einzige, wo sie, glaube ich, relativ gut waren beim Corruption Perception Index. Da waren sie relativ weit vorne, also bei Antikorruption oder Korruptionsbekämpfung. Aber also Pressefreiheit Platz 70 von 180. Also das ist wirklich für eine Industrienation, finde ich das persönlich jetzt fast schon blamabel. Das zeigt einfach, wie in vielen Fällen einfach verkrustete oder veraltete Gesellschaftsstrukturen in Japan vorherrschen. Ja, wirklich tradierte Bilder, die nie geändert wurden. Wo auch Takaichi, glaube ich, ja wirklich, nur kurze Anekdote dazu, versucht hat, ja wirklich in Pressefreiheit einzugreifen, ne? Unter Shinzo Abe, da gesagt hat, von wegen Sender, die nicht damit gedroht hat, Sender, die nicht die Regierungslinie vertreten, dem würde man die Lizenzen entziehen. Das kennen wir aktuell auch von der anderen Seite des großen Teichs. Ne? Also, ja,
absolut.
Ja, dieses Land überrascht mit vielen konservativen Werten und Haltungen.
Das stimmt.
Dritte Frage, auf, komm.
Die dritte
Frage.
Ja oder
nein, ist, glaube ich. Ne?
Nee, also wir haben ja jetzt die 104. Premierministerin. Ich habe eine Frage zum ersten Premierminister. Erstmal, weißt du, wann der regiert hat?
Ja, natürlich, es war kurz nach meiner Geburt. Ich war keine Ahnung.
Ich
habe überhaupt kein Gefühl dafür.
Das gebe ich dir kurz.
1800
das
irgendwas?
Mit. Es war 1885 bis 1888. Ah. Da gab es den ersten Premierminister in Japan. Und zwar war das Ito Hirobumi. Und jetzt habe ich zwei Aussagen
der
für dich.
Nicht.
Und jetzt habe ich zwei Aussagen für dich. Ich habe drei Aussagen für dich.
Noch besser.
Und du musst mir sagen, welche davon nicht wahr ist. Das erste, er war Samurai. Das zweite, er hat in Berlin studiert. Und das dritte, er wurde von einem koreanischen Unabhängigkeitskämpfer ermordet.
Also, Samurai, klingt jetzt sehr heldenhaft. Also das Zweite, was du gesagt hast, dass er in Berlin studiert hat, also es ist die Frage, die Verhältnisse Deutschland-Japan sind auch heute ja nicht schlecht. Das heißt, diese Länder haben ein gutes Verhältnis zueinander. Das jetzt damals schon, also ich meine, wie soll er, also da nur fürs Studieren nach Deutschland oder, also kann ich mir auch irgendwie schwer vorstellen, dass er von einem koreanischen Unabhängigkeitskämpfer ermordet wurde, kann ich mir schon eigentlich sehr gut vorstellen. Das ist für, also das fällt schon mal zur Seite als Lüge. Dann war er wahrscheinlich nicht in Berlin, weil ich kann mir schon vorstellen, dass er Samurai war, aber es klingt zwar sehr heroisch, aber ich glaube, in Berlin war er, glaube ich, nicht. Also das ist, kann ich mir irgendwie aufgrund der Distanz einfach nicht vorstellen und der Zeit, dass das irgendwie gegangen wäre.
Okay, da muss ich mich jetzt leider bei dir entschuldigen. Alle drei Aussagen sind richtig.
Ja, komm, wirklich.
Ja, ich muss dir...
Ja, komm, hier. Ja, wenn du lügst auch. Das ist direkt... das ist die Lüge. Du hast gelogen.
Wenn du schon alle Schätzfragen so gut beantwortest, dann muss ich dich jetzt wenigstens hier einmal irgendwie ein bisschen aufs Glatteis führen.
Ja.
Genau, ja, aber sehr spannende Persönlichkeit auf jeden Fall. Muss ich mich auch noch mal ein bisschen mehr mit einlesen. Also der hat, glaube ich, auch einiges in seinem Leben gesehen. Ja,
vor allem für die
dann
Zeit.
Bleibt uns... Bitte?
Vor allem für die Zeit. Also
vor allem für 18, die Zeit, absolut.
Macht sich so.
Genau, dann bleibt uns jetzt eigentlich nur noch eines, und zwar der Ausblick, was uns denn gerade so positiv stimmt oder optimistisch in die Zukunft blicken lässt. Was hast du denn da mitgebracht?
Es ist, glaube ich, so ein bisschen, auch wieder, die reden ja primär über Außenpolitik. Wir reden über andere Länder und über andere Staats- und Regierungschefs. Und ich glaube, dass mir vor allem ihre Außen, von Takaishi, die außenpolitische Haltung Hoffnung macht, ja. Bei allen innenpolitischen Problemen, die vielleicht mit ihr einhergehen, uns tangiert ja auch primär die Außenpolitik. Und da scheint sie wirklich ja die Kooperation mit anderen Staaten ihrer Region zu suchen, um sich ihre Unabhängigkeit zu bewahren. Ja, sie geht auf Südkorea zu, sie sucht den Schulterschluss mit den ASEAN-Staaten. Sie kooperiert mit Indien. Also diese Zusammenarbeit, die sie, glaube ich, da anstrebt, ist von enormer Bedeutung. Ja. Wir haben, ich habe es schon angesprochen, 60.000 US-Militärs sind in Japan oder auf seinen, auf dem Archipel stationiert, auf verschiedenen Inseln, Primärmarine und die Luftwaffe. Ich glaube, für die Verteidigung der Unabhängigkeit jedes einzelnen Staates im Südchinesischen Meer, im Indopazifik, vor allem auch Taiwan wahrscheinlich in der nahen Zukunft, spielt es eine enorme Rolle, dass sich auch Japan halt committet zur Verteidigung der bisherigen Ordnung in diesem Raum. Und ich glaube, das ist enorm viel wert, ja, bei allen politischen Differenzen, die man mit ihr vielleicht als Person auch haben kann, vieler politischer Haltungen, die wir widersprüchlich erleben. Aber ich glaube, gerade diese Sache, diese außenpolitische Haltung, dieses klare Commitment zu der Unabhängigkeit der Staaten und zur Wahrung der internationalen Ordnung auch in und um China herum, ist, glaube ich, etwas, was wir sehr wahrscheinlich noch, wenn diese Koalition hält und ihre Amtszeit als Premierministerin, was wir wahrscheinlich, ob wir es wollen oder nicht, noch sehr schätzen lernen werden in naher Zukunft, wenn es darum geht, wie es in diesem Raum dort unten mit der Einflussnahme und dem Machtansprüchen Chinas weitergeht. Von daher, da sehe ich jetzt, glaube ich, das ist so mein positiver Ausblick, das, was mir wirklich Hoffnung macht. Aber ich will ja nicht nur, wir wollen ja nicht nur wissen, was ich dazu denke. Was sagst du denn? Was ist so dein positiver Ausblick? Was macht dir Hoffnung?
Ja, wir sprechen ja immer sehr viel darüber, dass der Autoritarismus ein Stück weit ja bestimmt ist gerade. Also wenn wir anschauen, Russland und die Volksrepublik China, dass die eben die neue globale Ordnung ein Stück weit dominieren würden, und die USA ziehen sich eben auch zurück als Garant einer regelbasierten internationalen Ordnung. Das ist ja immer so ein bisschen die Prämisse, unter der wir im Westen aktuell diskutieren. Wenn wir dann eben aber auch sehen, wie eben zum Beispiel in dieser Woche der ASEAN-Gipfel stattfindet, in dessen Rahmen ja auch Thailand und Kambodscha jetzt ihr Friedensabkommen unterzeichnet haben. Gut, auch wenn da Trump extra anreist, um zu sagen, ja, das habe auch ich organisiert hier. Also trotzdem zeigt es aber, dass es hier ja auch andere Institutionen gibt, also supranationale Institutionen, eben wie die ASEAN und genug Staaten gibt, mittelgroße Staaten, die ein Interesse daran haben, gemeinsam eine regelbasierte internationale Ordnung auch aufrechtzuerhalten. Und da bin ich eigentlich schon positiv gestimmt, dass uns das auch gelingen kann, wenn da genug Staaten eben den Schulterschluss suchen und gemeinsam eben auch kooperieren. Und das auch ohne eben eine große Weltmacht wie die USA, die über alles ihre schützende Hand ein Stück weit hält, dass man eben dann dem aufkommenden Autoritarismus und Staatsoberhäuptern, die militärisch expandieren wollen, eben doch auch so Einhalt gebieten kann.
Auf jeden Fall. Gut, das war's schon wieder. Wir haben schon wieder fast eine oder knapp roundabout eine Stunde geredet. Dann sehen wir uns das nächste Mal wieder. Irgendwann Ende November. Ich habe jetzt gerade kein konkretes Datum. Hast du den Termin, wann unsere nächste Folge? Diese erscheint ja am 29. Oktober jetzt.
Das ist korrekt.
Wann die nächste dran sein wird.
Das ist der 26. November. Der 26. November, das ist der letzte Mittwoch, genau.
Letzte Mittwoch im November, so Business as usual, wie immer. Ja,
ganz
wunderbar.
Genau.
Das war doch ein interessanter Ausflug mal in eine vielleicht auch ganz andere Region. Mal wieder, mal einmal über auf die andere Seite dieser Erdhalbkugel zu schauen und sich mal Japan anzuschauen, ein Land, was tief und gute Verbindung auch mit Deutschland pflegt, um zu schauen, wie es politisch gerade um dieses Land bestellt ist und was sich da an politischen Umbrüchen gerade auftut. Und ja, also ich kann mich nur bedanken, hat mir wieder wie immer Spaß gemacht.
Ja, vielen, vielen lieben Dank euch fürs Zuhören. Folgt uns gerne, wie gesagt, auf Social Media. Schreibt uns auch gerne eine Mail, falls ihr mal Fragen, Kritik, Vorschläge für ein Thema habt. Empfehlt uns gerne weiter, schickt den Podcast rum, lasst 5 Sterne da bei Spotify, Apple Podcast und so weiter. Das hilft auf jeden
besser
Fall sehr.
Besser noch 6.
Besser noch 6, genau.
Besser noch 6,
schreibt
ja.
Unbedingt in die Kommentare, ich würde gerne 6 Sterne geben, aber es gehen leider nur 5.
Genau, ja. Technisch nicht möglich, verdammt.
Genau. bis dahin, wir sehen uns im oder hören uns im kommenden Monat. Tschüss.